Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile vierten Ausgabe des Altmetall-Podcasts, in dem wir über klassische Metal-Alben reden. Ich bin Christopher und ich spreche zu euch mit meinem Podcast-Kollegen Nikolas. Hallo Nikolas.
Moin moin.
Nachdem wir uns in den ersten drei Folgen in Sachen Klassikerstatus noch ein bisschen zurückgehalten haben, sprechen wir heute über ein genredefinierendes Album, das fast schon auf einer Stufe mit den frühen Alben Halloweens steht. Es geht nach Krefeld und bei dem Wort wissen Kenner schon, wen wir besuchen. Es ist Blind Guardian. Und um die Fallhöhe nicht zu gering zu halten, haben wir uns als Objekt der Betrachtung Somewhere Far Beyond ausgesucht. Das 1992er Werk der Barden, das von vielen Fans als das beste und wichtigste Blind Guardian Album angesehen wird. Dabei ist 1992 ein schwieriges Jahr. Die internationale Metal-Szene liegt im Sterben, während der Grunge aufkommt. Während wir uns in anderen Jahren vor großartigen Releases nicht retten können, kann ich euch einen schnellen Überblick über die wichtigen Veröffentlichungen 1992 geben. Running Wild veröffentlichen Pile of Skulls, Stratovarius bringen ihr zweites Album Twilight Time auf den Markt, das bereits die Stilrichtung späterer Alben ankündigt, Rage hauen nach dem mittelmäßigen Reflections of a Shadow mit Trapped nochmal eine gute Scheibe raus und Heaven's Gate bringen mit Hell for Sale ihr schlechtestes Album raus. Da ist es ein großes Glück, dass die Krefelder Barden von Blind Guardian sich nicht beirren lassen und in schwierigen Zeiten, in denen sogar ihr Label pleite ging, eines ihrer größten Werke produzieren.
Nicht beirren lassen haben sich die Jungs aus Krefeld auch in ihrem Line-Up, das sich bis Somewhere Far Beyond eigentlich gar nicht groß verändert hatte. 1984 sind die Jungs gestartet mit Hansi Kürsch, mit André Olbrich, Markus Störk und Thomas Stauch. Und wir haben da eigentlich nur einen Wechsel, nämlich Markus Sieben, der dann an die Gitarre kommt. Und das hat dann schon das Line-Up für Somewhere Far Beyond vervollständigt. Hansi, der wahrscheinlich mit so das Aushängeschild der Band, zumindest im öffentlichen Auge ist, ist in dem mittelalterlich-historischen Stadtteil Linn-Krefeld aufgewachsen, in dem auch die Burg Linn steht. Und ihr merkt schon so ein bisschen, woher auch so sein Interesse für fantastische Geschichten kommt, denn das hat damit schon angefangen. Hansi hat mit 12 schon dem Hardrock geliebäugelt und hat mit der Deep Purple Compilation 24 Karat Purple so seine ersten Schritte in die härtere Richtung gemacht, hat dann auch seine ersten Versuche auf die Gitarre vorgenommen, aber schon bald bemerkt, dass das nicht wirklich was für ihn ist. Er hat dann André Olbrich in der Schule kennengelernt, der hat zufällig noch einen Sänger und Bassisten für seine Band gebraucht und naja, hat sich Hansi gedacht, singen ist easy, Bass hat nur 4 statt 6 Saiten, kann man mal machen. Außerdem hat er, noch als kleine Anekdote, auch André in einem Jahr in der Schule ein bisschen den Arsch gerettet, indem er sich bei einer von Andres Prüfungen als André ausgab. Und der Lehrer, der anscheinend schon im fortgeschrittenen Alter war, konnte die beiden langhaarigen Jungs einfach nicht unterscheiden. Es ist also schon früher die Kameraderie in Blind Guardian da gewesen. Und apropos André, der ist natürlich auch in Krefeld aufgewachsen. So hat er dann eben Hansi in der weiterführenden Schule kennengelernt. Und sein erstes Album, das er zufällig dann auch mit 12 so gefunden hat, das seinen Weg vorher bestimmte, das war die Double Platinum Compilation von Kiss. Und Ace Frehley wurde sein großes Idol und hat André dadurch halt dazu inspiriert, überhaupt Leadgitarrist zu werden. Und durch Glück oder Schicksal, Vorbestimmung, wie auch immer man das nennen will, hat er im Müll des Nachbarn eine kaputte Gitarre gefunden, hat die einfach mal repariert und dann angefangen, seine ersten Riffs zu lernen. Das wurde glücklicherweise von seinen Eltern bzw. seiner Mutter gefördert, die ihm dann Gitarrenstunden bezahlt hat, auch mal eine Nicht-Müll-Gitarre bezahlt hat. Und wo ich das besonders fühle, ist, dass André immer noch ein bekennender PC-Gamer ist und heutzutage immer noch Zeit verbringt mit Spielen wie World of Warcraft oder Elder Scrolls Online oder Final Fantasy XIV. Zu dem ganzen Computerspielinteresse kommen wir aber später noch, keine Sorge.
Verbleiben noch zwei, Markus und Thomen. Fangen wir mit Markus an, auch an der Gitarre, auch aus Krefeld. Und auch er hat schon im jungen Alter mit der harten Musik angefangen. Schon mit 10 oder 11, sagt er, beeindruckten ihn die Songs Another Brick in the Wall von Pink Floyd und Sultans of Swing von Dire Straits. Und diese beiden gitarrenlastigen Songs haben ihn dann überzeugt, Gitarrenunterricht zu nehmen und er hat seine erste Gitarre bekommen. Markus hat dann später mit Freunden eine eigene Band gegründet. Das war nicht die Band, aus der Blind Guardian hervorgegangen ist, denn die Band von Markus hat irgendwie nie wirklich wohin geführt, da ständig die Mitglieder gewechselt sind. Und zu dieser Zeit teilte sich seine Band den Proberaum mit einer anderen lokalen Krefelder Band namens Lucifer's Heritage. Und da wissen wir es schon, das sind später Blind Guardian. Und die haben Markus dann auch eingeladen, mit ihnen zu jammen. Und als er gefragt wurde, ob er der Band beitreten wolle, passte das dann auch alles zusammen. Am Schlagzeug saß früher Thomen Stauch. Der hat auch als KISS-Fan angefangen, wie André. Ihn inspirierte dann bloß Peter Criss. Das brachte ihn dazu, ein Schlagzeug zu kaufen. Und für ein halbes Jahr nahm er dann auch Privatunterricht bei einem Krefelder Jazz-Schlagzeuger. Danach hat er dann aber seine eigenen Ideen und seinen eigenen Stil entwickelt. Thomen Stauch ist im Gegensatz zu den anderen heute leider nicht mehr bei Blind Guardian dabei. Er hat die Band 2005 aufgrund kreativer Differenzen verlassen. Ihn kennt man aber auch von der Band Savage Circus, die er ca. 2004 mit Pete Silk von Iron Savior gründete.
So richtig los ging es mit Blind Guardian auch wirklich erst, nachdem sie den Namen Lucifer's Heritage abgelegt hatten und bei No Remorse Records gesigned haben. Der Namenswechsel war so ein bisschen, kann man jetzt sagen, marketingtechnisch begründet, weil eben durch diese Nähe zu der Satans-Formulierung wollte man einfach vermeiden, dass, wenn die Platte in den Läden steht, einfach diese Nähe zu den Satans- oder Black-Metal-Platten oder sonst was besteht. Und der neue Name, der wurde inspiriert von Fate's Warnings, Awaken the Guardian. Und gestartet sind die Jungs mit Battalions of Fear, was 1988 rauskam. Das war, wie so manches Erstlingswerk zu der Zeit, natürlich noch sehr roh, sehr ungeschliffen und hatte sehr, sehr starke Anklänge an Thrash Metal. Aber zum Beispiel der Eröffnungstrack Majesty, der ist nach wie vor noch ein Fan-Favorite und der wird auch super oft bei Live-Auftritten der Band gespielt und ist so immer ein richtiger Gassenhauer. Weiter ging es dann 1989 mit Follow the Blind. Da hat der Gitarrist Marco Siepen erklärt, dass eine Menge Thrash-Metal-Bands wie Testament oder Forbidden einfach zu ihrem persönlichen Repertoire gehört haben, was sie gehört haben. Und deshalb war Follow the Blind auch, was die Gangart anging, ein bisschen härter. Da haben Blind Guardian übrigens auch mit Kai Hansen zusammengearbeitet, den eventuell noch der eine oder andere Hörer aus einer bestimmten ersten Folge kennt von uns. Und der hat dann Guest Vocals auf Valhalla übernommen.
Genau, die Zusammenarbeit mit Kai Hansen blieb dann auch auf dem 1990er Album Tales from the Twilight World bestehen, auf dem Kai Hansen auf dem Song Lost in the Twilight Hall Guest Vocals übernahm. Stilistisch markiert das Album Tales from the Twilight World das vorläufige Ende der vom Speed- und Thrash-Metal geprägten Frühphase der Band. Da entwickeln Blind Guardian schon deutlich ihren eigenen Stil, den sie auch später vor allem auf Alben wie Imaginations from the Other Side und Nightfall in Middle-Earth verkörpern. Und dazu zählen solche Elemente wie charakteristische Gitarrenbreaks, mehrstimmiger Chorgesang und Tempiwechsel. Auf Tales from the Twilight World finden wir auch eine der allerersten Balladen der Band, die der Band dann später auch den Mut gegeben hat, mehr Balladen zu schreiben. Und zwar ist das Lord of the Rings, der auch heute noch gerne live gespielt wird. Auch ein Debüt ist das Cover von Tales from the Twilight World, das zum ersten Mal von Andreas Marschall gezeichnet wird, der auch später dann noch die anderen Artworks der 90er Alben von Blind Guardian zeichnete. In den 2000ern hat Blind Guardian sich dann anderen Künstlern zugewandt und 2016 nochmal die EP Tides of War rausgebracht, die hatte wieder ein Marshall-Cover. Produzent von Tales from the Twilight World war Kalle Trapp, das war ein bekannter Produzent aus Hamburg, auf den kommen wir später nochmal zu sprechen, denn der produzierte auch das Nachfolgealbum von Tales from the Twilight World, nämlich Somewhere Far Beyond. Tales from the Twilight World war dann auch das letzte Album, das Blind Guardian über No Remorse Records rausgebracht haben. Danach sind sie dann zu Virgin gekommen, einem Major-Label, die eher weniger Metal-Künstler hatten. Und Blind Guardian bzw. André und Hansi haben da in einem Interview zu erzählt, dass sie zu der Zeit schon sehr unzufrieden mit No Remorse Records waren, da sie das Gefühl hatten, dass der Inhaber, Charlie Rinne, sich ein bisschen zu viel Arbeit aufgehalst hat, indem er einfach viel zu viele Bands gesigned hat. Die Jungs sagen, mit den ersten vier Bands hatte No Remorse richtigen Erfolg. Das waren Grinder, Dimple Minds, Blind Guardian und Heaven's Gate. Das lief damals richtig gut, aber weil es dann eben gut lief, hat Charlie viel zu viele Bands zum Label geholt und dann hatte er einfach keine Zeit mehr, sich um die einzelnen Bands zu kümmern und so kam es dann auch relativ schnell, dass das Label bankrott ging. Aber Hansi sagt auch, dass No Remorse bis dahin zumindest einen guten Job gemacht hat, Blind Guardian lokal groß zu machen und mit Virgin gelang ihnen dann halt der internationale Durchbruch. Zwar noch nicht in Amerika, wo Virgin sie aus irgendeinem Grund noch nicht veröffentlichte zu der Zeit, aber in Japan sind Blind Guardian richtig groß geworden mit dem Partnerlabel JVC oder JVC. Daraus entstand dann auch die erste Japan-Tournee für Blind Guardian, die mit dem Live-Album Tokyo Tales festgehalten wurde. Und mit Virgin Records, sagt Hansi, hatten sie auch alle Freiheiten. Sie konnten tun und lassen, was sie wollten, weil das Label ihnen vertraut hat. Das war zu der Zeit gar nicht so typisch für die großen Major-Labels, die ja eigentlich ihre Künstler eher stark unter Kontrolle halten wollten und den Vorgaben machen wollten, was die Künstler musikalisch machen sollten. Aber Hansi sagt, Virgin war da eine Ausnahme.
Vielleicht sollten wir an dem Punkt nochmal kurz unterbrechen und auch eine andere Persönlichkeit beleuchten, die noch sehr prägend für Blind Guardians Entwicklung war, nämlich ihren Producer, Kalle Trapp, der, oder wie er im bürgerlichen Namen heißt, der Karl-Heinz oder auch Kalle Trapp, war deutscher Musikproduzent und hat die Caro Studios in Münster und eben auch das Äquivalent in Hamburg geführt und ist so ein bisschen einer der wichtigsten Power-Metal-Produzenten der 1980er und 1990er in Deutschland. NRW war sowieso in den 80ern so eine kleine Brutstätte, so der Hotspot für viele deutsche Metal-Bands. Und damit ist Kalle auch vor allem als wiederkehrender Produzent von den Platten von Blind Guardian bekannt und hat sich auch so ein bisschen als Background-Sänger auf diversen Alben verdient. Man munkelt auch, dass Trapp der war, der empfohlen hat, dass No Remorse tatsächlich dann Blind Guardian unter Vertrag nehmen sollen, um überhaupt die erste Platte zu veröffentlichen. Aber so gut Kalle auch für Blind Guardian prinzipiell war, gab's in den späteren Jahren halt schon so ein paar Querelen, sind sich ein bisschen in den Weg gekommen einander. Hansi und André haben sich zum Beispiel erinnert, dass Kalle sich durchaus nicht unbedingt für die Weiterentwicklung im Sound von Blind Guardian geöffnet hat. Die Jungs, also Blind Guardian, hatten eben einen Sound im Kopf, zu dem sie sich hinentwickeln wollten. Sie wussten, wie das Album klingen sollte. Aber André sagt zum Beispiel, dass Kalle immer sehr in Schemata gedacht hat. Alles muss auf den Klick sein. Aber Blind Guardian hatten halt musikalisch schon so ein bisschen eine Weiterentwicklung durchgemacht, wollten ein bisschen anders die ganze Produktion gestalten, sodass man jetzt in der Retrospektive tatsächlich auch sagt, dass Kalle eigentlich damals schon so ein bisschen der falsche Producer gewesen war. Tales war damals wirklich ein super Speed-Metal-Album. Aber Somewhere Far Beyond hatte dann doch ein bisschen mehr Abwechslung, ein paar mehr Variationen im Instrumentalen, hat diverse Sounds einfach insgesamt verbessert. Kalle war nicht unbedingt offen für viele der Neuerungen und wollte halt so ein bisschen einen Trademark-Sound behalten. Dementsprechend gab es natürlich auch viele Fights mit Kalle. Deswegen hat Blind Guardian dann auch nach Somewhere Far Beyond den Producer gewechselt und sie haben dann Imaginations from the Other Side mit Flemming Rasmussen produziert, internationaler Producer, der zum Beispiel schon mit Metallica gearbeitet hat. Was ich dabei bemerkenswert finde, ist, dass der Sound in Somewhere Far Beyond doch relativ strukturiert, relativ homogen ist. Und normalerweise ist es bei Alben, bei denen es viele so kleine Querelen und Fights und so weiter in der Produktion gibt, das hörst du denen normalerweise an. Da merkst du dann immer, dass an einigen Punkten es nicht sauber ist, dass irgendwas nicht so ganz ineinander geht. Finde ich jetzt hier tatsächlich bei dem Album überhaupt nicht, oder wie siehst du das, Chris?
Da kann ich dir nur zustimmen. Ich finde den Sound von Somewhere Far Beyond richtig super und eigentlich von allen frühen Blind Guardian Alben. Die sind halt genauso produziert, wie das klingen soll. Ein bisschen roh, die Gitarren sehr stark nach vorne gemixt, weil es immer noch dieser thrashige Sound ist. Und man hört schon, dass Kalle Trapp einfach zu der Zeit zumindest der richtige Producer für Blind Guardian war. Auch wenn das dann vielleicht später nicht mehr so war, als Blind Guardian sich weiterentwickelt hatten. Aber an der Stelle muss ich dich doch mal fragen. Mit dir kann ich ja eigentlich nicht diese frühen Alben hören aus den 90ern, weil du immer sagst, dass die alle so einen grauenvollen Sound haben. Trifft das auch für die Blind Guardian-Alben oder jetzt spezifisch Somewhere Far Beyond zu? Oder kannst du dir das freiwillig anhören?
Ich kann es mir tatsächlich freiwillig anhören. Also, du hast recht, ich bin da immer sehr pingelig. Es ist tatsächlich so, dass das, was Kalle hier soundtechnisch hervorgebracht hat, selbst für mich, der immer sehr stark auf eine druckvolle Produktion Acht gibt, es ist wirklich, besser könnte ich es mir aus der Zeit eigentlich gar nicht wünschen. Also ich würde mir wirklich wünschen, dass noch so viel mehr Alben einfach den Level an Produktionsqualität hätten, den Blind Guardian da gezeigt haben. Also ich kann mir das echt problemlos anhören und es ist fast schon wieder so mehr auf dem Level, den ich von, ja, 2000er Alben eigentlich erwarte.
Da sind wir uns ja ausnahmsweise mal einig, was das betrifft. Aber
Halleluja.
Aber lass uns doch mal auf die Songs zu sprechen kommen, auf die Songs selber, auf das Songwriting. Und zwar legt das Album los mit dem Opener Time, What is Time? Das ist ein richtig thrashiger, schneller Song. Das gleiche gilt für das zweite Stück Journey Through the Dark. Auch ein richtig guter Speed-Metal-Song. Der erste Song, Time, What is Time? Dreht sich textlich um Blade Runner, beziehungsweise das dazugehörige Buch Do Androids Dream of Electric Sheep von Philip K. Dick. Und da kann man eine interessante Parallele zum vorherigen Album Tales from the Twilight World ziehen, denn der Opener von Tales, Traveler in Time, behandelt auch ein Science-Fiction-Klassiker, nämlich Dune von Frank Herbert. Journey Through the Dark hingegen dreht sich wieder um typische Fantasy-Literatur, nämlich um die Elric-Geschichten von Michael Moorcock. Diese beiden relativ typischen Blind Guardian-Stücke, die so auch auf früheren Blind Guardian-Alben hätten stehen können, werden dann abgelöst von Black Chamber, einem untypischen Blind Guardian-Stück, das auch nur 56 Sekunden lang ist. Das Stück entstand in seiner Grundmelodie daraus, dass Hansi im Home Recording mit einem Korg M1, also einem Synthesizer, einem Keyboard rumspielte und damals wie heute konnte eigentlich nicht Piano spielen, aber er hat dann diese Melodie gespielt, die ihm gut gefallen hat und eigentlich hätte das dann die Einführung zu einem längeren Song sein sollen, aber die Band hat es einfach nicht geschafft, irgendwie da ein ganzes Stück draus zu komponieren. Und Hansi hatte dann die Idee, die Piano-Melodie mit Texten aus der Serie Twin Peaks zu verbinden. Das führte dann zu dem relativ spukig klingenden Song, den wir heute kennen. Das, was wir auf dem Album hören, ist nicht Hansi selber, der spielt, sondern der Session-Pianist, der für Blind Guardian das Stück eingespielt hat. Mit Theater of Pain folgt dann ein weiteres ungewöhnliches Stück für Blind Guardian. Vielleicht willst du uns da ein bisschen was zu erzählen.
Ja, sicher. Theater of Pain ist tatsächlich der Song, den Blind Guardian eigentlich als Single nutzen wollten. Das haben sie ihrem Label Virgin auch empfohlen tatsächlich. Virgin wiederum hat es aber abgelehnt. Die haben in dem Song nicht das Potenzial gesehen, dass er als Single in den Charts irgendwas ausrichten kann. Kai Hansen wiederum, mit dem Blind Guardian zu dem Zeitpunkt natürlich wieder zusammengearbeitet haben, sah schon Potenzial bei Theater of Pain als ein Radiosong für Blind Guardian. Er hat allerdings gesagt, ihr müsst den Song simpler gestalten. Das Songwriting ist zu kompliziert, das wird so keinen richtigen Anklang finden. Kai hat den Song nochmal mit nach Hause genommen, wollte schauen, was er machen kann, aber zugegeben, man kann Theater of Pain einfach nicht ändern, ohne dass irgendwas kaputt geht. Wenn man da aus den Kompositionen was entfernt, dann funktioniert der Song einfach nicht mehr. Manche von diesen vorgeschlagenen Änderungen, die sind in der Classic-Version von Theater of Pain auf dem Bonustrack der CD zu hören. Allerdings sagt auch Hansi, die Änderungen sind minimal. Da konnte eben nicht so viel geändert werden, ohne dass man den Song kaputt macht. Persönlich finde ich Theater of Pain einen richtig starken Song. Der ist nicht ganz so thrashig treibend, wie es zum Beispiel Time What Is Time ist. Aber er hat schon einen guten Drive an sich, er ist ein bisschen variabler und setzt eigentlich eine gute Stimmung für den Rest des Albums. Also er fügt sich sehr schön ins Gesamtbild des Albums ein. Auch im nächsten Song hatte Kai so ein bisschen seine Finger drin, in Quest for Tenelon. Da hat er das Gitarrensolo und die Gitarrenmelodien beigesteuert. Tatsächlich ist aber die Zusammenarbeit nur zufällig irgendwie zustande gekommen. Quest for Tenelon war noch gar nicht fertig komponiert, als sie ins Studio gegangen sind. Kai hat die Jungs dann im Studio besucht und in einer kleinen Jam-Session haben sie dann einfach Quest for Tenelon überhaupt fertiggestellt. Textlich sind wir da wieder in der Welt von Michael Moorcocks Elric und Tenelon ist nicht nur ein Thema, sondern auch tatsächlich ein Ort, der in späteren Songtiteln nochmal auftaucht. Zum Beispiel in At the Edge of Time, dem Album, das die Jungs 2010 veröffentlicht haben. Dort taucht es mit dem Track Tenelon Into the Void.
Das fand ich übrigens auch super, dass sie 2010 nochmal auf Tenelon zurückgekommen sind und schon im Titel klargemacht haben, hier knüpfen wir an unseren alten Stil an, denn Tenelon Into the Void war ein richtig super Speed-Metal-Song, der genau wie Quest for Tenelon richtig nach vorne ging und ich glaube, da haben sich viele alte Fans der Band gefreut, als sie den Songtitel gesehen haben und als sie dann den Song gehört haben und der einfach genau das erfüllt hat, was sich Fans der Band von Blind Guardian wünschen.
Da bin ich voll bei dir. Ich finde generell, dass auch in den jüngeren Alben, zur Zeit der Aufnahme jetzt natürlich, 2021 jüngeren Alben, man schon merkt, dass Blind Guardian bei aller Entwicklung, die sie auch durchgemacht haben, sich nie wirklich ihre Wurzeln verloren haben. Man merkt immer noch so ein bisschen, wo sie herkommen. Die Band aus NRW, die sich da in den späten 80ern, frühen 90ern zusammengerottet hat. Man merkt immer noch, dass der gewisse Drive, das gewisse Feuer und auch einfach der Spaß an der Musik ist durchgehend eigentlich immer noch da. Egal, ob wir uns jetzt 1992 bei Somewhere Far Beyond befinden oder bei einem von den neuen Alben. Auch Ashes to Ashes nimmt dann nochmal die schnelle, dynamische, thrashige Richtung mit, die Quest for Tenelon nochmal vorgegeben hat und treibt das Album in einem guten Tempo weiter. In dem Song geht's aber auch um den Tod von Hansis Vater, deswegen ist da eine gewisse düstere, deprimierende, wenn nicht sogar teilweise leicht depressive Stimmung in dem gesamten Songkonstrukt drin, was aber dem Tempo keinen Abbruch tut. Der Song schreitet trotzdem, nicht nur schreitet, der prescht sogar sehr forsch nach vorne. Das Ende von Ashes to Ashes leitet dann auch die Halbzeit für das Album ein und gleichzeitig einen relativ harten Cut, was so die Stimmung und die Dynamik angeht. Denn als nächstes kommt dann der Song, der auf jedem Blind Guardian Konzert wahrscheinlich immer gespielt wird, mit einer der bekanntesten Songs außerhalb der Metal-Szene auch und einer meiner persönlichen Favoriten, nämlich The Bard Song in the Forest. Erzähl mir ein bisschen was drüber, Chris.
Richtig, ich kann mir nicht vorstellen, dass es auch nur ein Blind Guardian Konzert seit, ich sag mal, 1995 ungefähr gibt, auf dem sie The Bard Song in the Forest nicht gespielt haben. Das ist einfach ein Muss für Blind Guardian Konzerte und diesen Song kennen auch so viele Leute, die nicht Metal hören oder nur einzelne Songs kennen. Wenn jemand Blind Guardian kennt, dann kennt er The Bard Song in the Forest. Und mit dem Bard-Song definieren Blind Guardian auch das Konzept des Albums. Die Barden, die sind auch vorne auf dem Cover abgebildet. Und dieser Song vereint so ein bisschen alle Songs des Albums in sich. Er verbindet sie textlich, denn es geht um die zeitreisenden Barden, die sich in diesem Lied am Lagerfeuer in einem Wald, Somewhere Far Beyond, treffen und sich die Stories des Albums erzählen. Das heißt, das sind die Barden, die durch die Zeit und durch die verschiedenen Universen reisen und diese Stories erleben, von denen sie auf den anderen Songs erzählen. Und man liest im Internet oft, dass es um Herr der Ringe ginge in dem Lied, aber das ist gar nicht so. Eigentlich ist das Konzept der Barden nämlich zustande gekommen dadurch, dass André und Markus, die laut Hansi ziemliche Computerspiel-Nerds sind, 1991 das klassische PC-Rollenspiel The Bard's Tale gespielt haben. Und Hansi erfuhr dann so von dem Konzept des Barden und das gefiel ihm so, dass er diese Story mit den zeitreisenden Barden entwickelt hat, die die Geschichten auf dem Album miterleben, aber nicht in diese Stories eingreifen können. Hansi sagt, zuvor wurden sie wegen des Songs Lord of the Rings, die Ballade von dem vorherigen Album, eh schon Minnesänger und die Fantasy-Folk-Typen genannt. Und damit hat das Konzept der Barden denen gut in den Kram gepasst. Und im Nachhinein haben Blind Guardian in den 90ern später auch gemerkt, dass sie die liebste Band von Rollenspielern sind. Also Rollenspieler sowohl am PC als auch Tabletop, Dungeons and Dragons und so. Hansi erzählt im Interview auch, dass er mehr Songs geschrieben hat, die ähnlich klingen wie der Bard-Song, Akustik-Songs. Aber er sagt auch, dass das Problem ist, dass keiner dieser Songs an den Bard-Song jemals heranreichen wird und dass man aber automatisch, wenn man diese Akustikstücke hört, an den Bard-Song denkt. Und deswegen hat er diese Ideen gar nicht weiterverfolgt, weil er wusste, dass im Endeffekt sich jeder dieser Songs am Bard-Song messen müsste und das funktioniert einfach nicht.
Als kleine Randnotiz dazu noch, Bard-Song und Valhalla zusammen, die live auf Wacken 2016 in der Form gespielt wurden, ist halt seit Jahren unter den Top 3 Videos des Wacken YouTube-Kanals. Und eigentlich trendet es fast jeden August zu Wacken wieder in den YouTube-Recommendations oder sogar den Trends, weil das einfach so beliebt ist, seit Jahren immer noch. Und es gibt sogar, ich glaube, 3 Live-Videos, die mehrere Millionen Aufrufe auf YouTube haben. Das ist in der Metal-Szene einfach auch nicht so verbreitet, dass so hohe Millionenbeträge, jetzt nicht was Geld angeht leider, sondern erstmal nur Videoaufrufe angeht, dass so viele Aufrufe auf den Live-Videos sind. Und da gibt's noch das offizielle Video, das knapp 9 Millionen Aufrufe hat. Und es gibt auch nochmal ein inoffiziell hochgeladenes Video, was das offizielle Video gerippt ist sozusagen, das hat auch 16 Millionen Aufrufe. Also der Bard-Song ist, was die öffentliche Wahrnehmung von Blind Guardian angeht, so der bestimmende Song. Und da wird die Band auch, den haben sie so früh rausgebracht und da wird sie noch die gesamte Bandkarriere einfach begleiten. Wenn du mich fragen würdest, wie kann man Fantasy in irgendeiner Form in Metal darstellen, dann zeige ich mit allen Fingern, die ich habe, auf Bard-Song in the Forest und sag, das ist Fantasy und das haben Blind Guardian einfach verdammt gut hingekriegt.
Der Bard-Song wird natürlich in der Metal-Szene immer nur The Bard-Song genannt. Dabei ist der volle Titel The Bard-Song in the Forest. Das übergeht auch Hansi nicht bei den Live-Konzerten. Das hört man dann oft nicht, weil der letzte Teil in rauschendem Gejubel verschwindet. Aber es ist natürlich nur ein Song von 2, denn es geht weiter mit The Bard-Song The Hobbit. Und wie der Titel schon sagt, erzählen die Barden am Lagerfeuer dann hier die Story vom Hobbit von J.R.R. Tolkien. Und hier kommt dann auch der Herr der Ringe sozusagen damit ins Spiel. Weiter geht es dann wiederum mit einem außergewöhnlichen Stück für Blind Guardian. Nicht nur für Blind Guardian, wahrscheinlich für jede Metalband. Denn was Vergleichbares hat man wahrscheinlich auf keinem anderen Album jemals gehört in dem Bereich. Es folgt The Piper's Calling als Ouvertüre für Somewhere Far Beyond. Und was meinst du denn zu The Piper's Calling, Nikolas?
Ich finde, Piper's Calling ist gleichermaßen merkwürdig platziert wie auch perfekt platziert. Die Sache ist halt, das ganze Stück ist eigentlich mit Dudelsack gespielt, was wirklich erstmal schon sehr aus dem, sagen wir mal, klassischen Fantasy-Kosmos ein bisschen rauskommt. Da ist ja eher so Harfe, Laute und solche Sachen sind da dominierend, aber die Bagpipes sind dann doch so ein bisschen teutonisch angehaucht, können wir fast schon sagen. Die Story dahinter ist aber eigentlich auch ganz cool, denn André erzählt, dass er im Studio einfach eine Gitarrenmelodie gespielt hat, die ihn halt schon sehr an solche Bagpipes erinnert hat, hat das dann weiter ausgemalt und so ist tatsächlich dann dieses 58 Sekunden lange Instrumental entstanden. Piper's Calling dient, wie Chris eben schon erwähnt hat, als Ouvertüre für Somewhere Far Beyond, das auch eine Dudelsack-Passage enthält. Und was da so ein kleiner Random-Fakt zwischendrin ist, in Piper's Calling wird der klassische schottische Dudelsack gespielt, aber in Somewhere Far Beyond wird der irische Dudelsack gespielt. Fragt um Gottes Willen nicht, was genau das unterscheidet. Ich weiß es nur ganz grob, aber ich kann es nur falsch erklären. Es ist die Spielweise auf jeden Fall. Ich glaube, mich zu erinnern, dass der schottische Dudelsack auch sehr easy im Stehen gespielt werden kann, während die irische Version empfohlen wird, weil die technisch ein bisschen schwieriger oder anspruchsvoller zu spielen ist, dass sie im Sitzen gespielt wird. Das führt dann auch dazu, dass die sich prinzipiell auch ein bisschen anders anhören, weil du zum Beispiel mit der irischen Variante des Dudelsacks auch Noten unterbrechen kannst und Pausen machen kannst, was beim Schottischen nicht geht. Aber ähnlich wie vorhin, wir wollen nicht abschweifen, es geht ja tatsächlich um den Metal. Um wieder zurückzukommen. Damals gab es aber logischerweise keine wirklichen Samples, mit denen man einfach eine Bagpipe in sein Album bringen könnte. Die Konsequenz daraus, man braucht einen Bagpipe-Spieler. Die Jungs wussten allerdings leider auch nicht, dass Bagpipes für eine bestimmte Notenlage designt sind. Und Somewhere Far Beyond ist dann eben einfach in einer Tonlage komponiert worden, die wirklich nicht dazu passte. Ein Freund von Andres Vater hat dann tatsächlich in einer Jazzband für Helge Schneider gespielt. Das ist ein Name, den man jetzt auch nicht in dem Kontext erwartet hätte. Die hatten ein paar Auftritte in Hamburg und die Caro Studios in Brackel, in denen die Jungs aufgenommen haben, waren nicht weit davon entfernt. Und Peter Rübser, das ist eben dieser genannte Freund, wurde dann ins Studio eingeladen und hat für den Song die Passagen aufgenommen. Es gefiel Blind Guardian dann so gut, dass sie auf die Idee kamen, eine ganze Ouvertüre für Somewhere Far Beyond aufzunehmen. Hat sich meiner Meinung nach auch gelohnt, weil Piper's Calling eine super, super stimmungsvolle Überleitung ist zum Titelsong und dem letzten Song des Albums und richtig schön nochmal in Stimmung bringt. Und ich muss sagen, für mich ist Somewhere Far Beyond wirklich ein schöner Ausklang für das Album. Da ist guter Drive drin, es ist gute Variabilität drin. Du kriegst nochmal so ein bisschen the best of the best aus dem gesamten Albumkonzept so ein bisschen mit. Und ich muss sagen, der Song ist zwar gute, ich glaube 7,5 Minuten sind sogar lang, aber ich fühle mich an dem Zeitpunkt im Album wirklich noch nicht so müde, dass mir das zu lang wäre. Der Song hat wirklich ein gutes Tempo, nimmt dich mit und du merkst am Ende auch gar nicht, dass du wirklich als letzten Song nochmal so knappe 8 Minuten anhören musst, in Anführungszeichen. Bist einfach die ganze Zeit dabei und ich finde das super erfrischend und gleichzeitig, wie gesagt, einfach ein schönes Ende für das Album. Wie findest du hier diese Kombo aus Piper's Calling und Somewhere Far Beyond?
Wie ich das eben schon gesagt habe, das ist zunächst mal sehr außergewöhnlich, was wirklich ein guter Punkt für Blind Guardian ist, weil sie sich damit einfach nochmal ein bisschen abheben können von der allgemeinen Metal-Szene. Sowas hat einfach vorher und auch wahrscheinlich nachher nie wieder jemand gemacht. Und wenn man das hört, dann weiß man einfach, auf welchem Album, bei welcher Band man da unterwegs ist. Piper's Calling finde ich deswegen super. Und auch der Einspieler in Somewhere Far Beyond fügt sich einfach super in den Song ein. Als Musiklaie merkt man das wahrscheinlich sowieso nicht, dass das vielleicht nicht perfekt zusammenpasst mit der Tonlage von dem Dudelsack, der vielleicht nicht gut zu der sonstigen Komposition passt, aber Blind Guardian haben sich einfach was Verrücktes getraut und meiner Meinung nach ist das richtig gut geworden. Und im Interview wurde Hansi dann eine Frage gestellt, die wir uns vielleicht nachher auch noch stellen können, nämlich: Ist Somewhere Far Beyond das wichtigste oder auch das beste Album in der Karriere von Blind Guardian? Zunächst mal wollen wir wiedergeben, was Hansi dazu denkt. Zunächst war er sich nicht sicher und hat verschiedene Punkte genannt, um das ein bisschen abzuwägen, denn er sagt schon, mit Tales from the Twilight World ist ihnen aufgrund des guten Songwritings schon der Sprung vom Untergrund in den Metal-Mainstream gelungen, in den lokalen Mainstream. Aber er sagt auch, die Chart-Erfolge, die Somewhere Far Beyond mit sich bringt, nämlich Platz 65 in den deutschen Albumcharts, damals 1992, jetzt 2018 im Re-Release nochmal Platz 36, das ist einfach richtig aussagekräftig. Und er führt dann auch nochmal den Bart-Song an, der einfach der wichtigste Song wahrscheinlich in der Karriere von Blind Guardian war. Und deswegen kommt er zu dem Fazit, dass Somewhere Far Beyond das wichtigste Album in der Karriere von Blind Guardian war. Aber ich frage dich, Nikolas, was meinst du dazu?
Sowas zu beurteilen ist natürlich immer schwer. Prinzipiell würde ich Hansi da erstmal nicht zustimmen, dass jetzt Tales from the Twilight World diesen Status haben sollte. Denn ich finde das nur, in Anführungszeichen, weil ein Album jemanden ermöglicht, in den Mainstream zu kommen. Und Mainstream nutzen wir jetzt halt natürlich auch immer noch im Kontext der Szene, jetzt für alle True-Metaler, die schon wieder einen halben Herzinfarkt bekommen. Aber rein das Enabling, um in, wie gesagt, den Mainstream zu kommen, macht ein Album für mich nicht unbedingt direkt zum wichtigsten Album. Ich vergleiche das zum Beispiel mal mit Edguy, weil das für mich da am prägnantesten immer ist. Für Edguy zum Beispiel war Vainglory Opera, was sie 1998 rausgebracht haben, eher so der Sprung in den Mainstream. Wobei ich das aber, und da werde ich wahrscheinlich schon wieder für gekreuzigt, aber das muss ich jetzt hinnehmen, für mich dann nicht das wichtigste Album von Edguy ist. Weil die meisten Fans, bei denen du das prägendste, beste, was auch immer, Album von Edguy erfahren möchtest, werden wahrscheinlich Richtung Hellfire Club gehen. Weil das so ein Verbinden von den neuen und alten Zeiten von Edguy war, so viele prägende und prägnante Songs hat. Und in gleicher Richtung würde ich das bei Blind Guardian tatsächlich sehen. Ich würde nicht Tales from the Twilight World als das wichtigste Album sagen. Ich würde auch sagen, dass Somewhere Far Beyond schon mit das wichtigste Album ihrer Karriere war. Klar, natürlich gibt's da von Person zu Person unterschiedliche Punkte, unterschiedliche Gewichtungen, was jeweils das ausmacht. Aber für mich persönlich ist ja zum Beispiel auch schon The Bard Song einer der wichtigsten Faktoren, warum Somewhere Far Beyond so eine starke, wichtige Rolle in der Bandgeschichte hat. Also um da viel Gelaber in eine kohärente Aussage zu bringen, Tales from the Twilight World ist auf jeden Fall ein wichtiges Album für Blind Guardian, aber ich finde nicht, dass es das Wichtigste ist. Ich finde, dass Somewhere Far Beyond den Titel mehr verdient hat, weil sehr viele prägende Elemente für Blind Guardian Sound da drin verortet sind und eben gleichermaßen so wichtige Songs wie zum Beispiel The Bard Song auf dem Album da sind. Für mich ist es deswegen eigentlich schon das wichtigste Album. Siehst du das anders oder bist du da größtenteils mit konform mit der Ansicht?
Größtenteils würde ich dem auch so zustimmen. Aber du hast es schon gesagt, es ist eine wirklich schwierige Diskussion. Vor allem ist es für Blind Guardian schwierig, so etwas zu sagen, weil die Band sich auf jedem Album so stark wandelt, dass jedes Album irgendwie als Meilenstein gesehen werden kann. Ich verstehe, dass Tales from the Twilight World ein großer Schritt war. Nach den ersten beiden Alben, die relativ typisch deutscher Speed Metal waren, hat Tales from the Twilight World dann den typischen Blind Guardian Stil ein bisschen eingeführt, das aber noch nicht ganz super gemacht. Das hat ein paar Ecken und Kanten noch gehakt. Somewhere Far Beyond macht das dann perfekt. Über das Album kann man nichts Schlechtes sagen, meiner Meinung nach. Deswegen könnte man Somewhere Far Beyond definitiv als eines der wichtigsten Alben für Blind Guardian identifizieren, weil das einfach diesen Stil geprägt und perfekt dargestellt hat. Aber fast das Gleiche könnte man dann auch für nachfolgende Alben sagen. Imaginations, das diese progressive Seite, die später bei Blind Guardian noch stärker durchscheint, ins Spiel bringt. Oder Nightfall, das die erzählerischen Aspekte von Blind Guardian verkörpert. Und Nightfall würden sich ja viele Fans auch als ihr Lieblingsalbum bezeichnen. Deswegen, es ist eine schwierige Diskussion, weil jedes Album von Blind Guardian wichtig und einfach großartig ist. Aber ich glaube, man kann diesen Nukleus des Blind Guardian Sounds auf Somewhere Far Beyond am besten erkennen. Und für jemanden, der Blind Guardian noch nicht kennt, ist Somewhere Far Beyond auch ein guter Einstiegspunkt, weil es einfach die schnellen Speed-Metal-Songs und die komplexeren orchestralen Sounds, die später noch so groß werden beim Blind Guardian Sound, in sich vereint.
Ja, ich bin da voll bei dir. Ich glaube, Hansi ist da auch so ein bisschen zurückhaltend. Das ist jetzt eine Annahme, ohne jegliche Zitiererei oder sonst irgendwas. Das ist einfach eine Vermutung. Es ist natürlich für eine Band schon ein bisschen problematisch, wenn sie sagt, ja, unser Album von 1992 ist das Wichtigste, denn es kommen danach noch über 10 andere Alben in der Bandhistorie. Und die möchte man natürlich nicht so ein bisschen entwerten, sag ich mal, indem man schon sagt, ja, 1992 war unser Peak und der Rest ist dann schönes Beiwerk. Dementsprechend, ich verstehe, dass Hansi da ein bisschen zurückhaltend ist. Aber wir haben die glückliche Position, dass wir uns so ein Urteil erlauben können. Und das haben wir, glaube ich, deutlich genug getan jetzt, indem wir sagen, yes, das ist das Wichtigste. Ich bin mir sicher, dass das jetzt nicht das letzte Blind Guardian-Album war, das wir besprechen werden. Aber für heute sind wir erstmal fertig mit Somewhere Far Beyond. Ich bedanke mich recht herzlich für all deinen Input, Chris, und für das Gespräch.
Ja, sehr gerne. Danke auch an dich und danke an die Hörer. Und ich bin mir auch sicher, dass wir nochmal über Blind Guardian sprechen werden. Von mir aus können wir über jedes einzelne Album sprechen. Die sind einfach alle super, aber das habe ich ja eben schon gesagt. Vielen Dank.
Auch von mir geht natürlich ein Danke an euch Zuhörer. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann würden wir uns riesig freuen, wenn ihr uns auf Spotify und iTunes folgt. Wenn ihr nochmal 5 Sterne auf iTunes reinballert, hilft uns immer. Und gleichzeitig, wenn ihr unserem Podcast auch auf Facebook, Instagram und oder Twitter folgt, unter Altmetall Podcast. Da gibt's dann zwischendurch auch immer wieder kleine Updates, random Fundstücke aus irgendwelchen Rock-Hard-Ausgaben, die Chris irgendwo unter dem Bett hervorzieht, oder einfach auch kleine Teaser auf unsere nächste Folge. Bis dahin sage ich einfach nur noch Danke und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.